wie die Seele tickt, falls es sie gibt.
Was die Suche nach dem größten Widerstand, also dem noch schlimmeren Übel als die schlimmsten Symptome, erschwert, ist die Tatsache, dass genau diese Information nicht so offensichtlich ist, wie es für den Esel der 5-jährige Milton Erickson war. Die schlimmste Katastrophe im Leben, die es auf Teufel komm raus zu vermeiden gilt, ist unsichtbar. Unterbewusst, wird von Erwachsenen meist nicht ernst genommen und erscheint daher als nicht existent oder nicht relevant. Die Urtraumatisierung ist meist derart versteckt, dass man eben nur mit Ableitungen, Befragungen in Hypnose oder Triggern drankommt. Manchmal muss man allerdings auch zu anderen Mitteln greifen, die zugegebenermaßen einigen Menschen noch ungewöhnlich erscheinen. Vor einiger Zeit lernte ich Johanna, eine Frau Anfang 40, kennen. Sie hatte mich wohl zuvor schon einmal bei einer Großveranstaltung zum Thema Abnehmen erlebt und nach einiger Zeit beschlossen, ins Institut zu kommen, um noch ein weiteres Thema intensiver zu bearbeiten. Es ging um das Thema Selbstbewusstsein. Genau genommen meinte sie damit, wie viele andere, die den Begriff Selbstbewusstsein verwenden, eher Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Selbstbehauptung. Die biografische Befragung ergab, dass Johanna, eine Schweizer Halbitalienerin, recht liebevoll aufgewachsen war. Doch irgendwie hatte sie schon als Kind die Eigenschaft besessen, etwas unter dem Radar zu fliegen, also eher unauffällig zu sein, was aber irgendwie überhaupt nicht zu ihrem freundlichen und lebhaften Charakter passte. Sie war intelligent, wortgewandt, vielseitig interessiert und lachte viel. Dennoch lebte sie eigentlich schon immer recht isoliert und hatte wenige und zuletzt gar keine engen Freunde. Beruflich war Johanna Assistentin in einer Berufsfachschule, wo sie zuverlässig und unauffällig ihren Job machte. Um Johanna dabei zu helfen, selbstsicher ihren Platz im Leben einzunehmen, wollte ich wie üblich die Umstände ihrer Schwangerschaft in Erfahrung bringen. Ihre Mutter war kürzlich erst verstorben, so konnte Johanna diese aktuell nicht dazu befragen. Für gewöhnlich benutze ich eine leichte Form der Trance, um meine Klienten nach den Ursachen zu fragen, doch an diesem Tag griff ich aus irgendeinem Grunde zu einem anderen Mittel. Aus der Methode der systemischen Familienaufstellung kennen wir es, dass sich ein Mensch besser in die Lage eines anderen hineinversetzen kann, wenn er Zugang zu Informationen bekommt, die er eigentlich gar nicht haben kann. In der Schauspielerei findet dieser Effekt im Method Acting Anwendung. Ein Schauspieler versucht tagelang, sich in seine Rolle einzufinden, bis er denkt, fühlt und sich verhält, wie die Figur, deren Rolle er spielt. Auch zu militärischen Zwecken lässt sich dieses Anzapfen verwenden, nicht immer zuverlässig, aber präzise genug, sodass das sogenannte Remote Viewing, die Fernwahrnehmung, zu einem kompletten Ausbildungsgang bei Armeen und Geheimdiensten geworden ist. Jedenfalls versetzte ich mich für ein paar Augenblicke in die Rolle von Johannas Mutter, die ich persönlich nicht kannte und von der ich auch so gut wie nichts wusste. Um sicherzugehen, dass ich es auch wirklich mit ihrer Mutter Rosalie zu tun hatte, beschrieb ich Johanna zunächst mit geschlossenen Augen, was ich da wahrnehme, mit der Aufforderung, mir bitte keinerlei Rückmeldung zu geben. Nur so kann ich sicher sein, dass ich nicht mit Mikroausdrücken oder Gesten von ihr gelenkt werde, denn das würde das Ergebnis verfälschen. Ich beschrieb also zunächst die Figur, die Frisur und Körpergröße und bat dann um einen Beweis, dass es sich hierbei wirklich um Rosalie handelte und ich mir nicht einfach nur etwas ausdachte. Ein solcher Beweis ist deshalb wichtig, weil die professionelle Aussage eines Coaches ja ein gewisses Gewicht für den Klienten hat und eine Aussage, egal ob aufgrund von Fernwahrnehmung, medialem Channeling oder Intuition, einfach zuverlässig zu sein hat. Also will ich es immer ganz genau wissen und frage den Verstorbenen nach einem Beweis. Als Antwort kam von Rosalie das Bild eines Kettenanhängers in Kreuzform, zusammen mit der Info, dass es aber kein Kreuz sei, sondern nur die Form hätte. Damit konnte ich nun gar nichts anfangen, beschrieb aber einfach weiter, was mir durch den Kopf ging. Kleidung, Haare, Figur und so weiter. Nach circa 2 Minuten öffnete ich die Augen und fragte Johanna, ob sie mit der Beschreibung der Frau etwas anfangen könnte. Aus ihr platzte es förmlich heraus. Ja, mit allem. Die Frisur mit den fast schwarzen Haarschnecken, die Vorliebe für schlanke grüne Kleider, die hochgewachsene Figur und die freundlichen dunklen Augen, all das passte offenbar. Auf meine Frage hin, was es mit dem Kreuzanhänger auf sich hatte, musste Johanna allerdings passen. Ihre Mutter hätte einen solchen Anhänger nicht gehabt und auch keine Ketten getragen. Da Johanna auch italienische Wurzeln hatte und kleine Kreuze als Kettenanhänger in Italien sehr verbreitet waren, fragte ich, ob ich vielleicht die Großmutter väterlicherseits beschrieben hätte, aber für Johanna war glasklar, dass es ihre Mutter Rosalie gewesen war. Nun gut, dachte ich, wenn der Rest stimmte, würde es schon passen. Also weiter. Ich schloss wieder die Augen und fokussierte mich erneut auf Rosalie, doch plötzlich tauchte in Gedanken ein Mann auf. Kleinwüchsig, Stirnglatze, dickes Brillengestell, einfach gekleidet, Mitte 50. Hatte ich mich ablenken lassen? War meine Fantasie mit mir durchgegangen? Oder war da jemand durchgekommen, der sich Gehör verschaffen wollte? Ich war mir sicher, es war Letzteres. Nun hatte ich durch meine jahrelange Erfahrung mit diesem Phänomen gelernt, solche Störenfriede nicht einfach wegzuschicken, sondern zu fragen, wer dieser jemand denn sei. Als Antwort kam der Eindruck, vielleicht Johannas Vater, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch doch. Es könnte auch ihr Onkel sein. Ich war verwirrt, wusste auch nicht, ob sie überhaupt einen Onkel hatte, beließ es aber dabei. Und so beschrieb ich den Mann weiter, denn aus irgendeinem Grunde tauchte er auf und funkte dazwischen. Wenn die menschliche Psyche sich schon mit aller Kraft meldet, selbst wenn sie gerade keinen eigenen Körper zur Verfügung hat, dann sollte man sie auch ernst nehmen. Viele medial ausgebildete Menschen schicken Seelen mit einer Kerze oder Räucherwerk gut gemeint ins Licht. Ich halte das für etwas vermessen und zudem gefährlich, denn wenn man jemanden nicht ernst nimmt, der aber offenbar unerlöst ist und einfach versucht, diesen wegzuschicken, wird sein Erlösungsdruck größer und er kommt in der Regel noch deutlicher zurück. Das sogenannte Poltergeist-Phänomen ist noch die harmlosere Variante. Ich habe erlebt, dass Menschen schwer erkrankt sind an Krankheiten, die mit dem Unerlösten zu tun hatte. Die Psyche zeigt sich halt nicht über eine digitale Nachricht oder eine Postkarte, sondern auf ihre eigene Weise, nämlich in der möglichst widerstandsfreien Verwirklichung. Krankheiten können durchaus eine Art Erkennungszeichen des Verstorbenen sein. An dieser Stelle ein kleiner Einschub für alle Leser, die jetzt vielleicht durch das Vorangegangene etwas verunsichert sein könnten. Ich bin Geisteswissenschaftler, nicht Körperwissenschaftler. Der Geist, die Psyche, ist immateriell, wie eine Musikkomposition, ein Kochrezept oder ein Computerprogramm. Es spielt bei der Arbeit mit der Psyche keine Rolle, ob der Mensch gerade einen Körper belebt oder nicht. Die Seele kann sich bei entsprechender Resonanz in Materie manifestieren, also körperlich niederschlagen. Es gibt sehr viele immaterielle Dinge, die wir gut kennen und in ihren Auswirkungen durchaus ernst nehmen, beispielsweise Trauer, Verliebtheit, Musik, Wärme oder Licht. Ich hoffe, damit fällt es Ihnen wieder etwas leichter, mir mit einem Vertrauensvorschuss zu folgen, denn der Hammer kommt jetzt. Ich beschrieb Johanna diesen Mann gemäß meinem unsicheren Gefühl. Vater oder Onkel? Nachdem ich die Augen geöffnet hatte, sah ich eine sehr erschütterte Johanna. Die Beschreibung passte haargenau auf den älteren Bruder ihrer Mutter, der ebenfalls schon verstorben war. »Meine Mutter hat ihn abgöttisch geliebt«, sagte Johanna, und in ihrer Stimme schwang etwas Undefinierbares mit. Mir dämmerte langsam, dass es einen ganz bestimmten Grund hatte, warum diese beiden Seelen bei mir durchkamen. Ich verstand die Botschaft und fragte langsam und zögerlich, »Kann es sein, dass dein Onkel dein Vater ist?« Johanna sah mich lange an. Schließlich nickte sie und sagte, »Jetzt weiß ich, warum das Foto meines Onkels neben meinem Babyfoto steht, nicht das meines Vaters.« Und warum er mir zu jedem Geburtstag ein ausgesprochen großes Geschenk gemacht hat. Warum die Ehe meiner Eltern eher eine nüchterne Koexistenz war. Oh mein Gott, ja, das kann sehr gut sein. Damit war klar, warum Johanna ihr Leben lang in einer solchen Zurückhaltung gelebt hat. Sie ist in einem der größten Tabubrüche unserer Gesellschaft gezeugt worden. Die Mutter hat sie 9 Monate lang verstecken wollen. Dieses Gefühl von »Du darfst gar nicht hier sein« prägte das Baby im Bauch und sorgte für ein entsprechendes Verhaltensmuster. Johanna war sichtlich erschüttert und erleichtert zugleich und nahm ihren Schal vom Hals, den sie zuvor getragen hatte. An ihrem Hals hing eine silberne Kette mit einer kleinen, stilisierten Figur, die die Arme ausbreitete. Der Anhänger war ein Engel, der wie ein Kreuz aussah. Ich rief, der Anhänger! Johannas Antwort haute mich fast um. Ach der, den hat mir meine Mutter geschenkt.